The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 4. November. Der November ist nicht nur der Monat, in dem die Blätter fallen, sondern auch Regierungen. Heute vor einem Jahr kam im Kanzleramt die sogenannte Neunerrunde der Ampelregierung zusammen, um den anstehenden Koalitionsausschuss am 6. November vorzubereiten. Ein Koalitionsausschuss, der das Ende der Ampel besiegelte.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Darum ging es mir in den vergangenen 3 Jahren.
So damals die Worte von Olaf Scholz. Zerbrochen ist die Ampel an ihren inneren Widersprüchen, die sie versucht hatte, mit Geld zu überbrücken. Doch mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2023 war die kierroyalhafte Mario-Adorf-Methode des Koalierens »Ich scheiß dich zu mit meinem Geld« an ihr Ende gelangt. Es war übrigens ein November, in dem Karlsruhe sein Urteil fällte. Und in diesem November wird da auch mehr fallen als die Blätter von den Bäumen? Nun, ein Kahlschlag soll die Bürokratie erleben. Morgen tagt erstmals das Entlastungskabinett. Dazu sagte Carsten Wildberger, Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, vor kurzem im Bundestag.
Meine Damen und Herren, der nächste Meilenstein ist der 5. November. Da werden wir uns im Kabinett mit weiteren Entlastungen und Vereinfachungen befassen und beschließen. Ich danke allen Ressorts, die hieran mit Nachdruck arbeiten. Mein Wunsch ist, dass solch ein Entlastungskabinett ein regelmäßiges Instrument dieser Bundesregierung wird. Denn zu tun gibt es ja genug. Meine Damen und Herren, die digitale Transformation und Modernisierung unseres Landes ist kein Projekt für Digitalpolitiker. Sie ist unser aller Auftrag. Sie ist unser aller Auftrag für eine bessere Zukunft unseres Landes, für Wachstum, für Fortschritt.
Wildberger hat als Ziel für diese Legislatur ausgegeben, durch Entbürokratisierung die deutsche Wirtschaft um 16 Milliarden Euro zu entlasten. Wie viele kleine Schritte es zu einem großen Wurf braucht, zeigt sich an einem Beispiel zum Arbeitsschutz. Dort plant das Bundesarbeitsministerium, die Regelung für Sicherheitsbeauftragte zu lockern. Für Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten soll die Pflicht entfallen, einen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen. Bislang müssen das Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten tun. Größere Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten sollen sich zudem auf einen Beauftragten beschränken können. Bisher müssen es 3 sein. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen im lichten Blätterwald des Herbstes der Reform. Und genau dieses Mühsame konterkariert Bundeskanzler Friedrich Merz immer wieder mit dem Wecken großer Erwartungen, die an der Realität zerschellen. Seien es utopische Einsparsummen, die sich durch eine Reform des Bürgergelds erreichen ließen, sei es die Gipfleritis für Auto- und Stahlindustrie, sei es die Senkung des Strompreises für alle. Und so sind noch vor den Blättern von den Bäumen die Zustimmungswerte für Merz gefallen, auf Scholz-Niveau. Jenen Kanzler also, für den auf den vergangenen Herbst ein Winter des Niedergangs folgte. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Migrationsexperte Gerald Knaus mischt sich ein in die Debatte über Abschiebungen nach Syrien.
Aber wer jetzt die Erwartung weckt, irgendwie könnte Deutschland jetzt Hunderttausende abschieben, der erweckt Erwartungen, die hundertprozentig in diesem Moment nicht erfüllbar sind.
Anne Schwedt analysiert die neueste Palantir-Bilanz. Außerdem verbeugen wir uns vor der Brunnenkresse und gedenken einer Errungenschaft des Wilden Westens, der Registrierkasse.
Wir schieben ab, wir müssen abschieben, natürlich die Straftäter. Und alles Weitere, sobald es rechtlich möglich ist, werden wir auch angehen. Und dazu zählen weitere Abschiebungen. Ich meine, Herr Deiß, wer soll denn das Land wieder aufbauen in Syrien? Das müssen doch die Menschen machen, die vor Ort sind und diejenigen, die hier sind und dann zurück müssen und dort helfen. So ist es doch für Syrien viel besser und deswegen sind sich da alle einig.
Das im Bericht aus Berlin nochmal klarzustellen, war dem CDU-Generalsekretär wichtig. Vorausgegangen waren dem Verwirrungen um die Äußerungen von Bundesaußenminister Johann Wadephul, der nach einem Besuch in zerstörten Teilen Syriens rund um Damaskus sagte, Zitat, hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben. Ein Grund sei, dass sehr viel an Infrastruktur in diesem Land zerstört ist. Dafür gab und gibt es Kritik aus der eigenen Partei, denn das passt nicht zur proklamierten Migrationswende. Um Klarheit abseits von Parteipolitik und Schlagzeilen zu bekommen, habe ich bei Gerald Knaus angerufen. Er ist Migrationsexperte, hat für die Regierung Merkel den Türkei-Deal erdacht und ist Gründungsdirektor der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Und seine Analyse, die hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Knaus.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Knaus, Bundesaußenminister Johann Wadephul hat bei seinem Besuch in Syrien gesagt, ein solches Ausmaß an Zerstörung habe er noch nicht gesehen. Kurzfristig könnten syrische Flüchtlinge nicht zurückkehren. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben, so Wadephul. Herr Knaus, sind die Punkte, die der Außenminister da anführt, Kriterien, ob in ein Land zurückgeführt werden darf oder nicht?
Naja, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist, kooperiert die Regierung eines Landes bei der Aufnahme von Staatsbürgern? Bis jetzt gibt es nur ein einziges europäisches Land, das erfolgreich darin war, EU-Land, Verzeihung, weil die Türkei ist in einer etwas anderen Lage, aber nur ein einziges EU-Land, das erfolgreich mit Abschiebungen nach Syrien war. Das war Österreich und das sind an einer Hand abzuzählende Fälle von verurteilten Straftätern. Das heißt, es gibt kein einziges EU-Land, das derzeit eine funktionierende Vereinbarung mit der syrischen Regierung hat, wo diese sagt, wir anerkennen diese Staatsbürger, wir nehmen sie zurück in Abschiebungen. Das zweite ist, was ist das deutsche Interesse? Wir sehen derzeit einen dramatischen Rückgang in der Zahl der Syrer, die einen neuen Asylantrag stellen. Wir haben eine Situation, wo die größte Fluchtbewegung von Menschen, die Asylanträge stellen, jetzt dramatisch zurückgeht. Das ist für Deutschland extrem wichtig. Aber das wird nur so bleiben, wenn Syrien stabil bleibt. Und in einer Situation mit 7 Millionen Binnenvertriebenen in Syrien, also Menschen, die im Land nicht dort sind, wo sie vor dem Krieg waren, und noch einmal über 4 Millionen Syrern, 4,5 Millionen in den Nachbarländern, ist jede Erwartung, dass man ohne einen wirklichen Wiederaufbau im Land in der Lage ist, eine größere Zahl abzuschieben, ohne das Land zu destabilisieren. Ich glaube, da hat Herr Wadephul ist einfach ein Realist. Er sagt, es ist nicht im Interesse der Regierung, Erwartungen zu wecken, die die Regierung nicht erfüllen kann.
Aber rein rechtlich ist die Sache doch klar. In Deutschland wurden Menschen aufgenommen, die aus dem Krieg geflohen sind. Jetzt ist dieser Krieg vorbei und damit ist doch auch der Fluchtgrund hinfällig.
Ja, wir haben hier noch ein kleines Problem. Deutschland macht ja derzeit gar keine Asylentscheidungen. Das BAMF trifft seit dem Sturz von Assad im Dezember letzten Jahres keine Entscheidungen mehr. Das heißt, nur zum Vergleich, in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres bekamen noch 63.000 Syrer Schutz und in den ersten 9 Monaten dieses Jahres waren 26, nicht 26.000, 26. Also de facto hat das BAMF die Beurteilung von Anträgen einfach ausgestellt. Es gibt auch nicht negative Entscheidungen, es gibt kaum Entscheidungen. Also derzeit ist auch ein Grund, neben der verbesserten Situation, der Hoffnung, auch in der Türkei, dort kommen ja die Syrer her, warum die Zahlen fallen, dass in Deutschland einfach kein Asyl mehr für Syrer vergeben wird. Das wird sich jetzt irgendwann ändern. Und dann wird man sehen, wie ist die Beurteilung. Syrien ist ein Land, in dem auch in den letzten Monaten es in einigen Teilen des Landes noch zu kämpfen kam. Das ist ein extrem fragiles Land. Und Deutschland hat mit Österreich zusammen, die zwei europäischen Länder, die die Hauptziele waren für Syrer in den letzten Jahren, ein eminentes Interesse, dass dieser Übergang in Syrien nicht zu neuen Kämpfen führt. Also ja, Deutschland könnte jetzt, das ist sinnvoll, darüber nachdenken, verurteilte Straftäter abzuschieben. Deutschland kann den Druck erhöhen. Das ist ein erfolgreiches Beispiel, wirklich ein gutes Beispiel, dass das nicht heißt, dass man nichts tun kann. Eine 20-köpfige Familie aus Baden-Württemberg, der man 160 Straftaten vorgeworfen hat, also eine unglaubliche kriminelle Energie, wo einige schon im Gefängnis waren, wie nennen wir das, kontrollierte Ausreise. Also man hat denen sogar noch Geld gegeben, aber man hat die Straftäter, hat man gesagt, werden wir einfach abschieben oder hat gedroht damit, aber wenn ihr freiwillig ausreist, dann bekommt jedes Familienmitglied 1.300 Euro. Und dann sind die alle ausgereist im Oktober. Das war ein Erfolg der Landesregierung, des Staatssekretärs in Stuttgart und der Justizministerin, weil jeder Tag in Abschiebehaft kostet 400 Euro und jeder Tag in Haft kostet hunderte Euro. Und diese Familie ist dann ausgereist, quasi freiwillig, aber das ist natürlich sinnvoll. Aber wer jetzt die Erwartung weckt, irgendwie könnte Deutschland jetzt Hunderttausende abschieben, der erweckt Erwartungen, die hundertprozentig in diesem Moment nicht erfüllbar sind.
Was ja Deutschland gezeigt hat, ist, dass man, es geht erstmal tatsächlich um Straftäter und Gefährder, sehr wohl nach Afghanistan abschieben kann. Es hat die ersten Abschiebeflüge gegeben. Und das Bundesinnenministerium hat auch klargemacht, dass man mit den Taliban direkt verhandelt. Das hat ja die Vorgängerregierung immer abgelehnt, mit einem solchen Terrorregime direkte Gespräche zu führen. Ist das richtig, was Deutschland jetzt macht?
Es geht ja immer im Rahmen des bestehenden Rechtsstaats. Also es werden ausreisepflichtige Afghanen, die nicht verfolgt werden, das ist alles vor deutschen Behörden geprüft worden, und die dann noch dazu Straftäter sind, also einen doppelten Grund, um die geht es. Und da kann man sagen, da würde ich auch sagen, wie die Bundesregierung, es ist im deutschen Interesse, dafür auch mit den Taliban zu reden. Die letzte Bundesregierung hat das ja nicht gemacht, aber indirekt über Katar-Gespräche geführt. Am Ende ist es eine politische Beurteilung. Wir wissen alle, was für ein Regime die Taliban sind. Aber es ist die Regierung in Afghanistan. Sie hat sich etabliert. Es ist klar, dass sie auf absehbare Zeit die Regierung sein wird. Und es ist im deutschen Interesse zu sagen, wenn wir hier Straftäter haben und wenn wir das unser Land sicher machen und wenn das keinem internationalen Menschenrecht widerspricht, ja, dann reden wir mit den Taliban darüber. Und das ist nicht nur nachvollziehbar, ich glaube, das ist absolut sinnvoll.
Sieht ja auch so aus, als ob ein Abschiebeabkommen mit Afghanistan kurz vor dem Abschluss steht. Was wissen Sie über den Stand der Verhandlungen der Bundesregierung mit Syrien?
Also ich weiß nicht, wie weit die fortgeschritten sind. Ich meine, der Außenminister war dort. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, hier ebenfalls ohne unerfüllbare Erwartungen zu wecken, klar auf das Ziel hinzuarbeiten, Straftäter abschieben zu können. Und da hilft es politisch, wenn allen klar ist, es geht um eine begrenzte Zahl, aber es geht um eine begrenzte Zahl, die Deutschland sicherer macht. Also hier mit der syrischen Regierung zu reden, vor allem, weil es ja hier wirklich gemeinsame Interessen gibt. Deutschland hat ein Interesse, dass der Wiederaufbau funktioniert. Deutschland hat ein Interesse, dass in Syrien, einem sehr komplizierten Land mit unglaublich vielen Wunden und Traumata in der gesamten Bevölkerung nach 53 Jahren Assad-Regime mit unglaublicher Gewalt und dieser Phase noch mit dem Islamischen Staat, unglaubliche Brutalitäten, dass dieses Land stabil bleibt. Wir haben aber auch ein Interesse, ausreisepflichtige Straftäter abzuschieben. Da hat Deutschland dann auch das Gewicht und das kann man machen und das destabilisiert den Wiederaufbau in Syrien natürlich nicht. Also wenn Herr Wadephul davor warnt, vor Illusionen, dass jetzt Hunderttausende abgeschoben werden können, heißt das ja nicht, dass man nicht darüber reden kann, Straftäter abzuschieben.
Was ist denn mit dem Argument, dass die Kritiker von Wadephul hervorbringen und sagen, wenn es um Wiederaufbau geht, dann müssen natürlich die Staatsbürger dieses Landes, also die syrischen Staatsbürger, ihr Land auch wieder aufbauen. Das heißt also, diejenigen, die hier kein Bleiberecht mehr haben, gehören eigentlich nach Hause, um ihre Heimat wieder in Ordnung oder auf Vordermann zu bringen.
Also es spricht überhaupt nichts dagegen, freiwillige Rückkehr zu unterstützen. Aber ich kenne die Erfahrung mit solchen Programmen aus der Vergangenheit. Das sind auch wiederum geringe Zahlen. Im deutschen Interesse ist es, dass die Zahl in den letzten 4 Jahren sind jedes Jahr, manche dieser Jahre, über 70.000 neue Asylanträge aus Syrien in Deutschland gestellt worden. Wenn das jetzt stoppt, ist das eine sofortige Entlastung, ein Ende einer der größten Fluchtbewegungen nach Deutschland in den letzten 10 Jahren. Das wäre, wenn das erhalten bleibt, wenn die nächsten 4 Jahre das so bleibt, das wäre ein Großteil der erfolgreichen Migrationswende, einfach nur durch die Stabilisierung Syriens. Und ein Wiederaufbau in Syrien, der dazu führt, dass dann niemand mehr fliehen muss, dass im Land die Leute eine Perspektive haben, dass es stabil bleibt, dass keine neuen Kriege und Konflikte ausbrechen. Das ist im deutschen Interesse. Und ich glaube, hier unterscheidet sich, hier sieht man den Unterschied zwischen staatsmännischer oder staatspolitischer kluger Außenpolitik die das große Ganze sieht. Deutschland hat ein vitales Interesse an einer Stabilisierung Syriens.
Das heißt, Johann Wadephul hat staatspolitisch klug sich geäußert bei seinem Syrienbesuch?
Also er hat ganz sicher gewusst, dass es gewisse politische Kräfte in diesem Land gibt und vielleicht auch gewisse Medien online oder in Print, die auf so eine Aussage scharf reagieren würden. Aber er weiß auch, er ist Außenminister oder diese Regierung ist jetzt im Amt für die nächsten Jahre. Und es hat überhaupt keinen Sinn. Und das ist ja das Problem der Glaubwürdigkeit der Migrationspolitik in Deutschland und in Europa gewesen, Dinge zu versprechen, von denen man weiß, erstens, sie werden nicht passieren. Und zweitens, sie wären unklug.
Herr Knaus, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Auf der Pioneer 2 steigt kommende Woche Mittwoch eine besondere Buchpremiere und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Moderiert wird das Ganze von mir, wenn Gabor Steingart sein neues Buch vorstellt, gemeinsam mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Es ist ein Buch, das schonungslos Bilanz zieht. Der Titel: Systemversagen, Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation. Es geht um die glanzvolle Blütezeit der Bundesrepublik unter Adenauer, Erhard, Brandt und Schmidt und welche Entwicklungen dazu geführt haben, warum es nun vielerorts überhaupt nicht mehr läuft. Die Wirtschaft stagniert, das Rentensystem funktioniert vorne und hinten nicht, die Deutsche Bahn ist dysfunktional. Wie es dazu kam und wie ein Weg zurück zu alter Stärke aussehen kann, das alles am kommenden Mittwoch auf der Pioneer 2. Sie können dabei sein und mitdiskutieren. Alle Infos zum Event, die finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist Palantir ein Thema, also das Softwareunternehmen, das einst Peter Thiel mitgegründet hat. Alle Neuigkeiten dazu hat für uns Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, Palantir hat im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um knapp 63% gesteigert. So stark wie seit Jahren nicht mehr. Der Gewinn hat sich sogar verdreifacht auf jetzt rund 476 Millionen Dollar. Vor allem das Geschäft mit US-Behörden und das KI-Geschäft wachsen rasant. Die Umsätze mit US-Kunden haben sich mehr als verdoppelt. Für das Gesamtjahr hebt Palantir jetzt auch noch die Prognose an. Das Unternehmen erwartet jetzt einen Umsatzsprung von über 50%. Auch die Prognose für das laufende Quartal liegt klar über den Analystenschätzungen. Besonders stark läuft auch das Cloud- und KI-Analytics-Geschäft mit Großkunden inklusive neuer Partnerschaften mit Nvidia und Snowflake. Trotzdem ging es für die Aktie nachbörslich um 4,3% nach unten. Vermutlich nehmen Anleger nach dem enormen Kursanstieg der letzten Monate erstmal Gewinne mit. Seit Jahresbeginn hat die Aktie ja schon 175% zugelegt. Analysten warnen zudem, dass Palantir inzwischen zu sehr hohen Bewertungsmultiples gehandelt wird. Aber die operative Entwicklung bleibt beeindruckend stark, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass das gesündeste Lebensmittel der Welt nur die wenigsten Menschen auf ihrem Speiseplan haben. Es kommt nicht aus fernen Ländern, nicht aus dem Land, wo die Zitronen blühen und es wird auch nicht geküsst von der kalifornischen Sonne. Es wächst schlicht und einfach auf der Fensterbank, in feuchter Watte. Die Kresse. Kenner und Liebhaber nennen sie auch Brunnenkresse. Dass sie das gesündeste Lebensmittel ist, das haben Forscher der William Patterson University in New Jersey herausgefunden. 41 Obst- und Gemüsesorten wurden auf Nährstoffdichte untersucht. Und die Kresse holt die volle Punktzahl. 100 von 100, das schafft kein anderes Superfood. Chinakohl dicht dahinter, Mangold, Spinat, alles sehr gesund, aber keine 100. Und auch die Tomate landet auf der Liste, das Lieblingsgemüse der Deutschen. Nur so gesund wie die unangefochtene Kresse ist sie nicht. Nur 20 Punkte für die Tomate. Und auch kulturell ist die auf den ersten Blick so unscheinbare Brunnenkresse absolut top. Schon Goethe schwor auf die grüne Soße, die Grisauce in Hessen. Und die kommt nicht aus ohne, Sie ahnen es, die Brunnenkresse. Kresse gut, alles gut.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
dass immer wenn der alte Saloonbesitzer James Ritty in Dayton, Ohio, in seinem Laden Inventur machte, er zu dem Schluss kam, dass Geld in der Kasse fehlte. Die Angestellten wurden zu Langfingern. Immer wenn der Chef nicht in der Bar war, dem Pony House in der Jefferson Street. Und weil diese Geschichte im 19. Jahrhundert spielt, war Kameraüberwachung keine Option. Der Laden lief gut. Der Whisky floss in Strömen. An der Theke saßen zwielichtige Cowboys, Bankräuber, Preisboxer. Und hinter der Theke standen Barkeeper, die offenbar gerne mal ein paar Dollar in die eigene Tasche steckten, statt in die Kasse. Aber dieser James Ritty war ein kluger Kopf, ein Macher. Hands-on, würden die Amerikaner sagen. Auf einer Schiffsfahrt nach Europa sah er eine Mechanik im Maschinenraum, die die Umdrehungen der Schiffsschraube zählte. Es müsste dann doch auch möglich sein, mitzuzählen, wie oft eine Kasse auf und zu geht, dachte er sich. Zurück in Ohio schnappte er sich seinen Bruder, der ein guter Mechaniker war, und zu zweit bauten sie die allererste Registrierkasse der Welt. Ein Ungetüm aus Holz mit metallenen Knöpfen. Und für jede Münzart eine eigene Taste. 5 Cent, 1 Dollar, 2 Dollar und so weiter. Auf Papier wurden alle Verkäufe protokolliert und ja, auch diese Kasse hatte schon ein Glöckchen, das bei jedem Verkauf bimmelte. Am heutigen Tag, im Jahr 1879, meldete James Ritty das Patent an. Er baute eine Fabrik, um Registrierkassen in Serie herzustellen. Der Slogan lautete Rittys unbestechlicher Kassierer. Aber ein Saloon und eine Fabrik, das wurde dem alten James zu viel. Er verkaufte die Firma. Ein Exemplar der allerersten Registrierkasse, das gibt es immer noch zu sehen, im amerikanischen Nationalmuseum in Washington. Eine Kasse, die der Charme des Wilden Westens umweht und an der Gitte Henning auch gerne mal einen Drink bezahlt hätte. Damals zwischen verwegenen Cowboys im Ponyhaus von Dayton, Ohio.
Ich will den Cowboy als Mann. Ich will den Cowboy als Mann.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy.